Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Herzlich willkommen an Tino Meyer. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, und heute bin ich auch wieder in der Leitung. Ja. Ich melde mich aus dem Büro, aus dem Haus der Presse. Und wie das oft so ist, ne? Kommunikationshaus heißt nicht automatisch, dass das mit der Technik immer so einwandfrei ist. Ich bin gespannt, was unser WLAN heute macht.
Ja.
Naja, wir sind mal gespannt.
Ich sag erstmal Happy Birthday nachträglich. Der Kollege ist ja ein Jahr älter geworden. Ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag.
Ja, hatte ich. Vielen Dank. Bin jetzt, ich glaube, das kann man offen sagen, 45 geworden.
Okay.
Und habe die Altersklasse gewechselt. Also nicht mit meinem Geburtstag, ne? Im Seniorensport sozusagen, in dem ich jetzt tätig bin, wechselt man ja die Altersklasse so im 5-Jahres-Rhythmus. Aber ist dann praktisch schon seit Januar, bin ich in der AK 45, immer in dem Jahr, wo man dann praktisch 45, 50, 55 wird. Zu Jahresbeginn wechselt man da schon.
Und dann habe ich gestern so ein bisschen ansatzweise geweint. Da hast du mir erzählt, als wir den Podcast abgesprochen haben, dass du in den Baumarkt fährst und dass du in den Baumarkt deine Tochter mitnimmst. Und ich glaube, die hat jubiliert und wird, wenn die Schule wieder losgeht und sie über ihr schönstes Ferienerlebnis schreiben muss, definitiv den Besuch mit ihrem Vater im Baumarkt zu Papier bringen. In den Sommerferien hat mein Vater mich in den Baumarkt mitgenommen. Es war das erste Mal, dass ich bei so einem Ausflug dabei war. Und ich war unglaublich aufgeregt. Der Baumarkt war riesig und überall roch es nach Holz und frischer Farbe. Mein Vater zeigte mir die Abteilung mit den Werkzeugen und erklärte mir geduldig, wofür die verschiedenen Geräte benutzt werden. Ich durfte sogar einen kleinen Hammer mir aussuchen, den ich dann stolz in meinen eigenen Werkzeugkasten legen konnte. So stelle ich mir das vor.
Na, ich glaube, das wäre die Version vor 25 Jahren oder so gewesen. Ich glaube, gefreut hat sie sich wirklich. Wir fahren ja eigentlich, also ich hasse ja Baumärkte, ne? Das verbindet uns also.
Ja, definitiv.
Ich
sträube mich vor jedem Besuch im Baumarkt, weil schon das Personal erklärt dir mit jeglichem Fachjargon, wo du hin musst, was du machen musst und wie es geht. Und manche lieben ja den Baumarkt. Zum Beispiel, ich glaube, Stefan Kutschke liebt den Baumarkt. Der ist Baumarkt-Junkie, Baumarkt-Ultra. Ich bin das ganze Gegenteil.
Geht mir ganz genauso. Und eigentlich bin ich ja nur einmal im Jahr im Baumarkt. Das kann ich an der Stelle auch offen gestehen. Und dann auch immer mit meiner Tochter, weil wir zusammen die Weihnachtsbaumfraktion oder Besorgerfraktion sind. Wir fahren dann immer so zwischen 1. und 10. Dezember in den Baumarkt unseres Vertrauens. Wir schauen uns da die Weihnachtsbäume an und entscheiden uns dann. Ich hinten am dicken Stamm, sie vorne eher an der Krone, tragen dann stolz den Weihnachtsbaum. Und nun kam eben die Sommeredition dazu, was so ein Umzug eben alles so mit sich bringt. Weißt du, also ich bin ja da nicht freiwillig hin. Nicht, dass du dachtest, ich hatte Langeweile und meine Tochter braucht ein Ferienerlebnis. Es war ein Pflichtbesuch. Es ließ sich auch nie vermeiden. Ich konnte es an niemanden anderen abwälzen.
Herrlich.
Ich kann an der Stelle ja auch offen zugeben, dass ich so Bohrarbeiten gerne im Freundeskreis verteile. Mhm. Das ist inzwischen auch bekannt, dass ich da jetzt hier wenig talentiert bin. Und ich habe ja auch gelernt, man soll ja nicht an seinen Schwächen arbeiten, sondern seine Stärken ausbauen.
Und deine Stärken liegen vor allem im sportlichen Bereich. Und apropos sportlicher Bereich, die Bergwachtstation in Rathen, die soll saniert werden und ihr könnt kräftig mithelfen. Meldet euch bei der Outdoor Active App an, trackt eure Kilometer in ganz Sachsen beim Wandern oder beim Radfahren und mit etwas Glück könnt ihr fantastische Preise gewinnen. Pro Kilometer, pro erwanderten oder erradelten Kilometer fließen 50 Cent in den Verein der Freunde des Nationalparks Sächsische Schweiz. Über 20.000 Euro konnten bereits gesammelt werden. Schnappt euch also die Wanderschuhe oder euer Fahrrad, meldet euch an. Alle Infos gibt es bei unserem Exklusivpartner bei radeberger.de. So, jetzt weg vom Baumarkt hin zu Dynamo Dresden. Das ist unser Hauptthema auch heute in der heutigen Folge. Das ist die Folge 77 bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Wir freuen uns sehr, nach etwas längerer Zeit ihn mal wieder hier in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Immer ein gern gehörter Gast, Tim Schlegel, schreibt für die Kollegen der Bild. Tim, guten Tag.
Hallo Jens, danke für die Blumen.
Tim, wir freuen uns, dass du in der Leitung bist. Ich würde mal sagen, Männer, wir starten damit. Kurze Einschätzung, EM-Finale, ihr habt sicherlich verfolgt. Spanien ist mehr als verdient Europameister geworden. Es gab keine bessere Mannschaft bei diesem Turnier. Gibt es Gegenstimmen?
Also von mir auf jeden Fall nicht, zumal ich erstmals, seit ich Tippspiele bestreite, nicht Deutschland, sondern tatsächlich Spanien als Europameister gesetzt hatte. Und das gab nochmal einen satten Punktezuschlag. Deswegen war für mich klar, die müssen das dann am Ende machen. Und es waren ja auch viele Experten sich einig, die Mannschaft, die beim Spiel Deutschland gegen Spanien weiterkommt, die wird am Ende den Titel auch holen. Und so ist es ja gekommen.
Und was hast du jetzt geholt?
Ich habe mir einen guten Kumpel getippt und da macht man dann immer so die Differenz an Punkten, die Hälfte daraus in Euro und das sind immerhin 25 Euro für mich.
Stark. Die habe ich verloren. Ich habe nämlich im Viertelfinale Deutschland gegen Spanien mit einem Kollegen gewettet und habe gesagt, na, Deutschland schafft das. Um den Kasten Bier. Naja. Tino, wie siehst du es? Du hast England auch getippt als Europameister. War ja auch eigentlich mein EM-Tipp vor der EM.
Das stimmt. Ich hatte mich vor der EM ja auf England festgelegt und das sah ja im Laufe der Vorrunde nicht danach aus. Aber ich habe an England festgehalten und gebe euch aber am Ende recht. Die beste Mannschaft des Turniers ist am Ende Europameister geworden und das war nicht England.
Was auffällig ist, vielleicht seht ihr es anders, aber die Topstürmer, die treffen nicht mehr so, oder? Also es war jetzt nicht das Turnier, wenn wir mal absehen von den beiden Stars dort bei Spanien, von diesen Jungstars, aber Ronaldo, Lewandowski, Kane, haben alle nicht übermäßig viel getroffen. Also Torschützenkönig mit 3 Treffern, mehrere Spieler, das ist jetzt nicht überwältigend.
Du willst also damit sagen, das Problem hat Dynamo nicht nur exklusiv, sondern wir können
das
auch...
Das wird heute ein Thema sein, ja?
Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das sind ja nicht nur die... Also bei den Stürmern fällt es wahrscheinlich am meisten auf oder bei den genannten Superstars. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema gewesen, am Ende so einer Mammutsaison so ein Turnier noch zu spielen, das scheint zunehmend auch da mal für die Topspieler keine leichte Aufgabe zu sein. Und das wird ja in den nächsten Jahren eher mehr als weniger an Spielen.
Und genau deswegen könnte es durchaus in Zukunft eine größere Rolle spielen, wer hat die besten Jungstars. Das hat sich jetzt bei der EM denn schon gezeigt. Die Spieler, die eigentlich noch gar keine so richtig auf dem Zettel hatte, die aber ganz frisch sind, die wahrscheinlich auch 70, 80 Spiele machen können in der Saison, die werden in Zukunft die wichtigeren sein. Und diejenigen, die, du hast es angesprochen, Tino, schon ein unheimliches Pensum abspulen mussten, natürlich nicht mehr die Jüngsten sind, für die wird es in Zukunft noch schwerer. Und vielleicht haben wir auch schon fast sowas wie einen Generationenwechsel angedeutet bekommen bei der EM.
Was ich gut fand, war der Schiedsrichter im Finale. Komplett unauffällig, aber hat ein Topspiel gemacht. Und überhaupt die Schiedsrichterleistung weitestgehend richtig gut. Und diese sogenannte Meckerregel wird ja jetzt übernommen, auch im deutschen Fußball. Ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich top. Also es hat doch kaum Rudelbildung gegeben. Der Schiedsrichter kommuniziert künftig mit den Kapitänen und das finde ich 1A.
Grundlegend richtig, aber einen Einspruch muss ich loswerden, dem Schiedsrichter vom Spiel Spanien-Deutschland, dem kann ich keine gute Note geben. Und wenn ich nur daran denke, da schwillt mir jetzt wieder der Kamm, aber ich will es dabei belassen, weil sonst rede ich mich schon wieder in Rage.
Aber da muss ich nochmal sagen, die Pfiffe für Chukwuemeka habe ich dann trotzdem nicht verstanden, weder im Halbfinale noch im Finale. Der Mann konnte ja nichts dafür, also was soll der machen? Im Grunde genommen ist der Ball ihm an die Hand gesprungen und dass der dann nicht zum Schiedsrichter sagt und sagt, das war ein klares Handspiel, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber ich will nochmal zurück zu dieser Meckerregel. Tino, wir hatten ja auch schon mal drüber geredet. Ich finde das wirklich gut, weil ich glaube, das ist ein bisschen deeskalierend und wir kriegen vielleicht indirekt dadurch auch ein bisschen mehr Netto-Spielzeit, weil weniger gemeckert wird.
Na, gemeckert kann ja erstmal weiter werden, aber halt nicht mehr direkt vorm Schiedsrichter. Und klar, es war in der Vorrunde immer ganz nett zu sehen, als sich das bei den Spielern noch nicht so eingebrannt hatte, wie sie immer auf dem Weg waren, so halb auch zum Schiri und dann wahrscheinlich irgendwie die Regel in den Sinn kam, ach, wir dürfen ja nicht mehr. Nee, im Grunde gut, dass das der DFB jetzt übernimmt. Ich bin erstaunt, dass das so schnell geht. Also die EM ist am Sonntag zu Ende gegangen. Heute kam die Meldung, DFB übernimmt Kapitänsregel. Da wünschte man sich manchmal bei anderen Sachen, dass da auch schnelle Entscheidungen getroffen werden.
Ja, Sie hatten vor der Europameisterschaft gesagt, Sie wollen das Ganze beobachten, wie das funktioniert. Wollen dann auch mit den zwei deutschen Schiedsrichtern, die bei der EM im Einsatz waren, diskutieren. Und ich glaube, unisono haben alle gesagt, das funktioniert und das macht das Spiel entspannter.
Es geht auf Amateurebene sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Gibt es ja, ich bin mir nicht sicher, ob ab der dritten oder vierten Liga abwärts, ab der kommenden Saison sogar die Deeskalationsregel. Da gibt es direkt ein neues Symbol für den Schiedsrichter mit den gekreuzten Armen über dem Kopf. Das ist ja eher bekannt aus dem Eishockey. Und das bedeutet wohl, dass die Mannschaften dann sogar in die Strafräume müssen und der Schiedsrichter nur die Kapitäne in den Anschlusskreis holt und er selbst entscheidet, wenn die Rudelbildung oder was auch immer sich wieder beruhigt hat, dann wird erst weitergespielt. Das ist für dich ein hochspannendes Projekt.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn es zur Deeskalation beiträgt, dann ist es top. Natürlich muss man auch sagen, es kommt dem Kapitän mehr Gewicht zu. Also früher haben ja Trainer auch gerne mal gesagt, ja, ich habe 11 Kapitäne auf dem Platz und das Kapitänsamt ist nicht so wichtig. Aber ich finde, die Wertigkeit des Kapitänsamts wird dann in den nächsten Jahren doch wieder höher, oder?
Ja, das zum einen. Und zum anderen gibt es ja wohl sogar auch noch mal eine Absprache, dass wie da mit den Torhütern gehandhabt wird, die Kapitäne sind. Ich glaube, hier und zack, schon ist Alf wieder dabei. Ich hoffe, er stört nicht zu sehr. Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es dann sogar einen Stellvertreter, der dann benannt werden muss vor dem Spiel und dadurch dann zum Schiedsrichter darf.
Und damit stellt sich natürlich die Frage, die wir die letzten Wochen schon immer stellen. Wer wird es denn bei Dynamo? Es tragen ja jetzt immer unterschiedliche Spieler die Kapitänsbinde. Oder gibt es schon einen Kandidaten, der sich rauskristallisiert? Bleibt es der, der es gewesen ist?
Das ist eine gute und spannende Frage. Da bin ich wirklich gespannt. Also es scheint ja sich abzuzeichnen, dass Stefan Kutschke deutlich weniger Spiele macht als in der vergangenen Saison. Und Thomas Stamm ja schon gesagt hat, idealerweise sollte ein Kapitän auch bei ihm spielen. Aber das ist natürlich überhaupt keine Bedingung. Und er sieht in der Mannschaft schon 3-4 Kandidaten, die das Zeug haben zum Kapitän. Von daher denke ich eher, Stefan Kutschke wird nicht mehr Kapitän sein. Aber nicht, weil er das schlecht gemacht hat, sondern weil Kutschke so eine natürliche Autorität und Kapitänsaura mitbringt und man so neben Kutschke noch einen zweiten oder einen dritten Spieler mehr in die Verantwortung nehmen kann.
Wird das der Hefele-Move?
So würde ich denken.
Also spannend wird es auf jeden Fall und tatsächlich bieten sich da ja ein paar Kandidaten an. Allerdings hat Thomas Stamm zum Ende des Trainingslagers auch gesagt, er sieht da jetzt überhaupt keine Not, schnell zu handeln. Die Personalie wird er sich offen lassen oder will er sich offen lassen bis kurz vor Punktspielstart, um einfach vielleicht nochmal zu gucken, gerade in den letzten Trainingseinheiten oder in den letzten zwei Testspielen, wer sticht da hervor, wer ist da quasi prädestiniert, um dieses Amt dann am Ende zu übernehmen. Er war sich auch noch nicht bewusst, zumindest war das unser letzter Stand, ob er den Kapitän bestimmt oder wählen lässt. Und genau das Gleiche dann mit dem Mannschaftsrat.
Und bloß bei einer Wahl, da stehen die Chancen für Stefan Kutschke, glaube ich, nicht schlecht.
Ja, dann dessen muss sich dann der Trainer auch bewusst sein. Und nochmal, es ist nicht zwingend notwendig, dass ein Kapitän immer auf dem Platz steht. Dann wird es ja einen Vizekapitän geben. Das ist dann eine Folge, wenn man sagt, okay, es wird jetzt gewählt.
Ich finde es ja zum Beispiel spannend, Niklas Hauptmann, ne? Wäre ja so ein Spieler, der jetzt auch so in seiner Karriere nochmal so einen Schritt macht, einen Entwicklungsschritt.
Will der das?
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, hat er das Zeug zum Kapitän? Ja, bestimmt. Aber will der das? Liegt das in seinem Naturell? Und legt man so einem Spieler vielleicht sogar eine Bürde auf? Eigentlich will man ihn auszeichnen und will man ihm eigentlich was Gutes tun, aber tut man ihm vielleicht was Schlechtes? Finde ich eine spannende Frage. Ansonsten, klar, Schabina drängt sich irgendwo auf, ne? Als möglicher Kapitän.
Aber der ist natürlich noch ganz neu. Ich glaube, der muss ja auch erstmal reinkommen. Klar hat der das in Essen schon gemacht, aber...
Ein Gedanke war bei mir noch Tim Schreiber, aber da ist das Thema Torwart wieder. Keine Ahnung, wie da Thomas Stamm im Detail drüber denkt, ob ein Torwart ein guter Kapitän, also einfach aufgrund seiner Einflussnahme im Spiel, ob das eine gute Wahl ist als Kapitän oder nicht.
Weil, da sind wir wieder bei der neuen Regel, du brauchst ja dann trotzdem einen Feldspieler, der dann mit dem Schiedsrichter diskutiert. Und dann kannst du gleich den Feldspieler sowieso zum Kapitän machen.
Sicherlich auch eine Denkweise, wobei ich, wie gesagt, mich jetzt auch noch nicht festlegen wollte. Dafür sind die 3 Wochen vielleicht doch ein bisschen zu kurz. Und da ist es schon wichtig, auch noch mal ein bisschen Feedback zu bekommen, gerade für den Trainer. Wer ist denn jetzt schon so weit, unabhängig von der Person, wer ist in der Lage, Leistung zu bringen, mit sich selbst im Reinen zu sein, nicht nervös zu sein und schon so viel Power mitzubringen, um dann dem gerecht zu werden, was ein Kapitän machen muss, nämlich die anderen Leute mitführen, mitreisen, dass da ein Stefan Kutschke da bis jetzt absolut prädestiniert dafür war. Da gibt es, glaube ich, keine Zweifel. Natürlich wird es jetzt darauf ankommen, wie sich Dynamo personell dann aufstellt.
Ja, das wird, glaube ich, auch eine Personalie, die für Aufsehen sorgen wird. Weil ich, wie gesagt, denke, dass dem Kapitän nicht nur bei Dynamo, sondern auch bei den anderen Teams jetzt mehr Gewicht hinzukommt, eben durch diese neue Regel. Weil der auch kommunizieren muss, weil der vielleicht auch den einen oder anderen Spieler mal vom Schiedsrichter zurückhalten muss. Das wird schon interessant.
Wir werden es erfahren.
Du warst am Sonntag in Freital mit dabei. Ich habe so den Eindruck, so richtig, oder wir können so richtig, glaube ich, schreiben, zufrieden sind ja alle noch nicht mit diesen Testspielen, oder? Also vielleicht so, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ist auch ganz gut, wenn jetzt noch nicht alles klappt, da weiß man, an welchen Schrauben man drehen muss und dann läuft es vielleicht zum Saisonstart.
Es wäre schon fast beängstigend, wenn nach 3 Wochen oder der Hälfte der Vorbereitungszeit alles schon laufen würde. Dazu kommt natürlich, dass ja immer noch Trainer Thomas Stamm massiv in der Probierphase ist. Ja. Man hat zwar gesagt, dass am Samstag gegen Berlin die vermeintliche A-Mannschaft gespielt hat und am Sonntag die B-Mannschaft, aber nach dem Spiel am Sonntag hat Thomas Stamm nochmal ganz klar gesagt, beide Spiele sind für ihn eminent wichtig, weil in der A-Elf vielleicht ein paar Spieler nicht überzeugt haben, in der B-Elf sich ein paar vielleicht aufgedrängt haben. Ich will jetzt keine Namen nennen, also dass sich jemand aufgedrängt hat. Aber zumindest ist es so, dass da definitiv nach drei Wochen das sich noch nicht so rauskristallisiert haben kann, wer zu 100% dann zum Drittliga-Aufstieg in Köln da aufläuft und dass da noch Luft nach oben ist. Gerade mit einem neuen Trainer, gerade mit viel neuem Personal. Also das ist eigentlich nicht verwunderlich.
Wobei ich das schon interessant fand, dass mit den zwei Mannschaften, er hat ja gesagt, ne, man wird am Wochenende bei diesem Doppeltest eine Richtung sehen. Er hat ja nicht gesagt, das ist in einer wird die vermeintliche Startelf, das andere nicht, sondern eine Richtung wird man sehen. Und dass er die Mannschaft dann aber schon so eingeteilt hat, dass am Sonntag viele Nachwuchsspieler dabei waren, am Samstag nicht. Dass er das so öffentlich auch, ich meine, dass jeder mal über 90 Minuten gehen sollte, macht jetzt wieder trainingsmethodisch Sinn, ne? Nach drei Wochen, dass sie sich wieder an diese 90-Minuten-Belastung gewöhnen, das ist schon klar. Aber man hätte ja beide Mannschaften auch besser mixen können oder anders mixen können. Fand ich jetzt erstaunlich, auch in der Offenheit, wie er es dargelegt hat. Aber er wird sich was dabei gedacht haben.
Aber jetzt gucke ich mal ganz kurz auf die Elf vom Sonntag und da denke ich mir, ja, so ein Stefan Kutschke will natürlich spielen, auch ein Jonas Oehmichen will mehr Spielzeit in der kommenden Saison und dann natürlich auch der, über den wir auch schon immer wieder jetzt in diesen Wochen reden, Oliver Batista-Meyer. OBM hat auf jeden Fall so ein bisschen Werbung in eigener Sache betrieben, hat ein Tor erzielt mit per Freistoß und dann per Eckstoß den zweiten Treffer von David Kubata vorbereitet.
Also die Standards waren wirklich gut von ihm, da gibt es keine Frage. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein bisschen mehr aus dem Spiel heraus Akzente setzt. Da hat Thomas Stamm allerdings gleich wieder eingeschränkt, hat gesagt, darf man nicht vergessen, mit wem er rings um sich rum gespielt hat. Und das waren tatsächlich sehr, sehr viele Nachwuchsspieler. So, dass es natürlich schwierig ist, wenn man zum ersten Mal in dieser Formation spielt, da die Laufwege schon hinzubekommen, gerade eben jetzt in der Vorbereitung. Also da sollte man vielleicht dann auch noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich sehe tatsächlich auch OBM am ehesten als jemanden, der da von dieser Sonntag-Elf durchaus sich Hoffnung machen kann, in die Startelf zu rücken, zumal Thomas Stamm auch ganz, ganz deutlich betont hat, gerade wenn es mal nicht so läuft, sind Standards der Schlüssel zum Erfolg. Er meinte, dass Ulm nie aufgestiegen wäre in der vergangenen Saison, wenn die nicht so eine Standardstärke gehabt hätten und dass Dynamo in der vergangenen Saison mit diesen Standards extreme Probleme hatte, ist auch ihm nicht verborgen geblieben und deswegen hat er also explizit nochmal gesagt, wenn wir so einen wie den Oliver Batista-Meyer in der Mannschaft haben, kann das für uns eine echte Geheimwaffe werden.
Für mich die überraschendste Personalie an diesem Wochenende-Mix war ja Toni Menzel in der Samstagself.
Ja, das ist für mich zum Beispiel wieder keine Überraschung, wenn man im Trainingslager gewesen wäre, was ich ja war, muss ich sagen, in allen Testspielen, die ich bis jetzt gesehen habe, inklusive des Spiels gegen Kassel im Trainingslager, war Toni Menzel für mich in der Offensive der auffälligste Spieler und dem, wenn wir es jetzt gerade ansprechen, traue ich tatsächlich zu, dass der gegen Köln in der Startelf steht. Wenn es nach Leistung geht, muss man sagen, unabhängig von jung oder alt, ist der Toni Menzel da auf einem richtig guten Weg. Es gab allerdings auch nicht wenige, die ihm genau diesen Weg zugetraut haben, weil der nicht nur spielerisch stark ist, sondern so ein Spiel auch lesen kann und strategisch denken kann. Also das ist ein Juwel, an dem wir wahrscheinlich in dieser Saison viel Freude haben werden.
Hat der nochmal einen Step gemacht im Vergleich zum Vorjahr? Auch im Vorjahr hat er ja in der Vorbereitung überzeugen können.
Er war ja in der Vorsaison der Überraschungsmann des Trainingslagers, ne? Fuhr als A-Jugendlicher mit an Weißsee und kam mit dem Profivertrag zurück, ne?
Er hat ja jetzt auch die letzten Spiele schon ganz gut performt unter Heiko Scholz. Ich kann mich gerade an das Pokalfinale erinnern gegen Aue. Also der hat Potenzial und natürlich jetzt den Vorteil, das hat er uns im Trainingslager auch erzählt, dass das jetzt für ihn nicht alles neu ist. Der ist jetzt zum zweiten, dritten Mal in so einem Trainingslager. Der kennt die Abläufe. Der fängt wie alle jetzt beim neuen Trainer von Null an. Also auch Thomas Stamm sieht ihn nicht mehr als den Youngster, weil es ja immer so heißt, Thomas Stamm setzt auf den Nachwuchs. Er sieht ihn als vollwertigen Profi in dieser Mannschaft. Und wahrscheinlich wird das dann auch zur Folge haben, dass Toni Menzel viele Spieleinsätze kriegen wird.
Cool. Jens, es gibt nur einen Nachteil, den Toni Menzel hat, oder? Er ist ja mit Tim Schreiber befreundet und muss auf dem Trainingslager das Zimmer mit ihm teilen. Und wenn es abends Snacks gibt, gibt es eben nichts als Schokolade, sondern Kichererbsen, wie uns Tim Schreiber erzählt hat. Ne?
Aber dann scheint er schon ordentlich zugelangt zu haben, weil ich habe Toni Menzel, auch das habe ich ihm mal erzählt, noch nie schlecht gelaunt erlebt. Das ist so eine Frohnatur, der einfach mit so einer Freude dabei ist und mit so einer Wissbegierde, dass das einfach gut tut. Und möglicherweise lag das jetzt auch an den Kichererbsen.
Wahrscheinlich. Also ist ja cool. Also und ich finde das ja immer gut, wenn dann auch die im Nachwuchs sehen, hey, der Toni Menzel hat es geschafft, also kann ich das auch irgendwann packen. Also wenn diese Durchlässigkeit gegeben ist, wenn man nicht merkt, okay, da wird mal einer mitgenommen ins Trainingslager, aber dann ist das Stoppschild da, dann kommt der zu keinen Einsätzen. Das finde ich halt wichtig, dass die dort beim Marco Hartmann im Nachwuchsbereich merken, okay, ich kann es eben auch schaffen. Es ist schwer, aber ich schaff's.
Da können wir gleich mit Paul Lehmann weitermachen, der zwar jetzt in der vergangenen Rückrunde schon an Erfurt ausgeliehen war, aber ja theoretisch immer noch vom eigenen Nachwuchs stammt und in Erfurt ganz, ganz viel dazugelernt hat und sich da wirklich super entwickelt hat. Und auch ihm traue ich, nachdem was ich bis jetzt gesehen habe, definitiv in dieser Saison den Sprung in den Kader zu.
Sehr gut. Weil du gesagt hast, naja, klar, kann doch nicht alles funktionieren. Ich glaube, die Gegentore ärgern den Trainer. Gegentore ärgern immer den Trainer, aber auch der Treffer am Sonntag war unnötig. Auch gegen Victoria Berlin hat man sich einen Gegentreffer gefangen. Also man würde sicherlich gerne mal auch zu Null spielen in so einem Testspiel. Und die zweite Sache, und die beten wir jetzt seit Jahren immer wieder, auch schon im ersten Jahr von Markus Anfang war das ja ein Thema, was immer wieder auf der Agenda stand, Chancenverwertung.
Das ist wirklich kurios und interessant ist zu erleben, wie Thomas Stamm das einordnet. Für ihn ist das ja nur mehr oder weniger neu und er macht sich da deswegen auch noch keine Sorgen. Er sagt, das ist auch keine Frage der fußballerischen Qualität, sondern der Entschlossenheit, dass man also quasi es ein bisschen erzwingen will, den Ball über die Linie zu stecken. Und da werdet ihr mir wahrscheinlich recht geben, das haben wir in letzter Zeit schon öfter gehört.
Ja, es kommt mir irgendwie bekannt vor, das stimmt.
Wie wichtig ist denn jetzt der Test gegen Chemnitz? Arbeitet man sich so bei den Testspielgegnern Stück für Stück nach oben, was die Qualität betrifft?
Naja, Fakt ist, dass im Moment ist jetzt jeder Test wichtig. Ich will mal vielleicht die zwei ersten Tests gegen die unterklassigen Mannschaften rausnehmen. Aber Chemnitz ist ja genau wie Kassel oder Victoria Berlin als Viertligist ein schon ordentlicher Gradmesser. Mhm. Und im vorletzten Testspiel ist das definitiv eine wichtige Bestandsaufnahme. Und natürlich, auch wenn es nur das eine einzige Spiel ist, wird dann eine Woche später Regensburg als Generalprobe. Da weißt du zumindest, wo du stehst und das Gleiche gilt eigentlich für Chemnitz, weil jetzt denke ich dann schon, wird es dann ein bisschen klarer werden, was die einzelnen Positionen betrifft. Da wären dann auch vielleicht die Experimente ein bisschen weniger und die vermeintliche Startelf wird also immer häufiger zum Einsatz kommen.
Man sieht es ja auch an den Spielterminen. Ne? Es wird jetzt Samstag gespielt, so ein bisschen schon dieser klassische Wochenendrhythmus. Und es ist halt auch nur noch ein Spiel am Wochenende, nicht mehr so ein Doppeltest oder wie gegen Kassel mit einer verlängerten Spielzeit. Das wird so werden, dass jetzt die vermeintlichen Startspieler für den Drittliga-Auftakt schon 70, 80 Minuten gehen werden und Thomas Stamm auch nicht mehr in der Großzahl durchwechseln wird.
Wobei er, und das fand ich auch ganz interessant, immer wieder betont, also egal, wer jetzt in Köln anfängt, das muss nicht bedeuten, auch wenn wir erfolgreich sind, dass diese Elf dann in den nächsten ein, zwei Spielen dann wieder zum Einsatz kommt. Er hält also nichts davon, von der Floskel Never Change a Winning Team. Er sagt, das ist eigentlich Quatsch, weil wir müssen uns auch danach richten, welche Spieler sind für welche Gegner und für welche Taktiken am besten geeignet, sodass er also sehr viel Wert darauf legt, dass es nichts damit zu tun hat, wenn da jetzt erstmal eine Startelf steht, dass die dann auch durchspielt. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied auch zu seinem Vorgänger Markus Anfang, weil der hat ja wirklich zu großen Teilen dann auf seine 11 bis 13 Leute gesetzt und kaum durchrotiert.
Das muss man wirklich so sagen. Was hast du denn für einen Eindruck? Wir reden ja oft über Thomas Stamm, sind nahezu alle begeistert von ihm. Wie siehst du ihn in den ersten Wochen?
Also durchaus positiv auch. Er redet unheimlich viel, er redet klar, laut und deutlich, unterbricht während des Trainings auch immer wieder die Einheiten, ist da also, was die Trainingsgestaltung betrifft, sehr, sehr vielseitig. Im Trainingslager ist mir mal aufgefallen, da haben die eine halbe Stunde Einwürfe geübt, aber nicht einfach, ich werfe den Ball von A nach B, sondern direkt, um Spielzüge danach gleich zu proben. Wie kann ich mit welchem Laufweg, mit welchem Pass da nach dem Einwurf gleich für Gefahr sorgen? Das fand ich also hochinteressant und ich glaube, dass das wirklich gut ankommt bei den Spielern, weil gerade wenn man so neu zusammen ist, sowohl als Trainer, aber vor allem auch die Spieler, muss man viel erklären, um quasi den Spielern mitzugeben, was ich eigentlich will. Ich vermute allerdings, das wird nicht in den ersten 6 Wochen der Vorbereitung bis zum Punktspielauftakt alles funktionieren. Da muss man schon wahrscheinlich noch ein bisschen Geduld mitbringen. Und schon sind wir wieder beim Thema Dynamo und Geduld. Das ist irgendwie wie Feuer und Wasser. Aber man hofft ja immer so, dass man vielleicht durch die ersten ein, zwei Spiele mit Erfolgserlebnissen, egal ob schön oder schlecht gespielt, dann in so einen gewissen Flow reinkommt. Das wäre ihm wirklich zu wünschen, weil natürlich, auch für Thomas Stamm ist das natürlich so eine erste Standortbestimmung als Trainer. Und der Druck ist definitiv für ihn nicht geringer als in Freiburg die letzten 8 Jahre.
Ohne Frage. Sprechen wir auch gleich nochmal über Spielplan und so. Das ist auffällig, war jetzt auch bei 2, 3 Trainingseinheiten hier in Dresden. Intensiv ist das Ganze auch immer bei ihm. Also letzte Woche wurden über 2 Stunden trainiert und die haben natürlich danach ganz schön geschnauft. Danach, nach der Trainingseinheit wurden auch noch Läufe gemacht. Also der fordert schon einiges von seiner Mannschaft und wenn sich das im Endeffekt dann auszahlt, wäre es umso schöner, dieses ganze Trainingspensum.
Also das ist nach außen hin erstmal der gravierendste Unterschied, ne? Die Länge der Trainingseinheiten. Da gibt es ja kaum eine Einheit, die unter 90 Minuten abgeht. Wir nähern uns ja fast regelmäßig der 2-Stunden-Marke. Und selbst letzte Woche, ne, Jens, du hast gerade angesprochen, an diesem wirklich brütend heißen Tag hat der Thomas Stamm da durchgezogen.
Was allerdings auch wirklich wichtig ist, zum einen, weil wir hier in der Vorbereitung sind und in der Vorbereitung werden die Grundlagen nun mal gelegt und zum anderen haben wir uns ja auch gerade zum Ende der vergangenen Saison hin dann schon das eine oder andere Mal darüber unterhalten, wieso die Gegentore immer relativ spät fallen und wieso die Mannschaft dann so ab der 70. Minute nicht mehr wirklich frisch wirkte. Das sah Markus Anfang an anders, da hat er keine athletischen Defizite gesehen, aber ich denke schon, dass es nicht verkehrt ist, wenn man gerade in der dritten Liga physisch auf absolutem Top-Niveau ist und das muss man jetzt einfach durchprügeln.
Ich bin bei dir. Das machen ja die anderen Teams auch. Wenn du dich so umhörst bei den Mitbewerbern, auch die trainieren intensiv und du hast halt 4 Spiele mehr als die erste und die zweite Liga. Also da brauchst du natürlich auch ein bisschen Kraft und du hast schon gesprochen, im zweiten Teil der Rückrunde zeigte dann häufig der Zeiger auf Reserve bei Dynamo Dresden, wenn es so um die 70. Minute ging. Und da hatten sie kaum was zuzusetzen in einigen Spielen. Das war halt auch ein Manko. Verletzungssituation, das habt ihr gestern nochmal aufgemacht, Tim. Das Thema, ich glaube, bei der Ferner, Hauptmann und Böning sind es nur leichtere Sachen, leichtere Blessuren. Bei 2 anderen sieht es dagegen nicht so gut aus.
Ja, also zumindest der Ferner und Haube waren heute wieder auf dem Trainingsplatz. Da scheint also alles wieder gut zu sein. Ich glaube, auch bei Lars Böning ist es keine größere Sache mehr. Aber Tom Zimmerschied, da muss man sich schon ein bisschen Sorgen machen, weil diese Rückenverletzung aus dem Pokal-Endspiel gegen Aue, die scheint schwerwiegender und langwieriger zu sein als bis jetzt befürchtet. Und es deutet vieles darauf hin, dass Zimme nicht nur zum Punktspielauftakt noch nicht dabei ist, sondern dass das sogar noch eine ganze Weile länger hinziehen könnte. Das wäre schade und wird sicherlich auch zu personellen Konsequenzen nochmal führen, was noch eventuelle Neuzugänge bei Dynamo betrifft.
Sprechen wir gleich. Und bei Tom Berger, da ist es natürlich die Verletzung aus dem Testspiel, die Knieverletzung. Auch der braucht noch ein bisschen.
Definitiv, das wird auch bis zum Saisonauftakt bei ihm nicht reichen, wobei da wahrscheinlich bei so einer Bänderverletzung die Hoffnung besteht, dass zumindest er bis dahin wieder mit leichtem Training anfangen kann und dann entsprechend bei dem Trainingsrückstand natürlich noch aufholen muss. Aber ich glaube, bei ihm wird es schon noch ein bisschen schneller gehen als bei Tom Zimmerschied.
Aber Zimmerschied ist natürlich schon ein Schlag ins Kontor, wenn der erstmal ausfallen sollte. Weil auch wenn er nicht so viele Tore geschossen hat, aber er hat natürlich Tore aufgelegt. Und ich fand, der war in seiner Premierensaison bei Dynamo Dresden definitiv kein Verlierer, Tino.
Nee, ganz im Gegenteil. Ich hatte so eher das Gefühl, den wirklichen Wert von Tom Zimmerschied, den hat man noch gar nicht so richtig durchgeholt. Weil der halt auch unendlich viel gelaufen ist und an vielen gefährlichen Situationen beteiligt war. Vermutlich würde ich mal behaupten, hat er die meisten, ich sage jetzt mal Chancen. Ich kann nämlich an manche Spieler, der 3, 4, 5 Mal aufs Tor geschossen und es war dann auch oft knapp. Also von daher, das wäre schon ein erheblicher Verlust. Und ich meine, es gibt ja offenbar auch so keine richtige klare Diagnose. Da ist so eine Bänderverletzung wie beim Tom Berger manchmal was genau ist. Da weißt du, du musst 3, 4 Wochen pausieren, dann kannst du langsam mit dem Aufbautraining. Beim Tom Zimmerschied sieht es eher so aus, dass man nicht so richtig der Sache Herr wird oder auch noch nicht richtig diagnostizieren konnte, was es vielleicht ist.
Man kann es schön diagnostizieren, man hat es auch diagnostiziert, aber man will es nicht nach draußen tragen. Das ist ja jetzt die neue Art, die im Profifußball um sich greift. Aber das, was da jetzt zum Vorschein gekommen ist, deutet eben, wie gesagt, darauf hin, dass es noch länger dauern wird.
Nicht gut. Du hast jetzt das Thema schon aufgemacht, dass man vielleicht nochmal handeln wird. Man hat ja jetzt erstmal reagiert und hat den Kollegen Heise zurückgeholt. Die nächste Rückholaktion. Was sagt ihr zum Comeback von ihm?
Also ich konnte es erst tatsächlich nicht glauben. Das kam für uns auch ein bisschen überraschend, gebe ich gerne zu.
Dass du mal überrascht bist.
Ich musste schon Asche auf mein Haupt streuen. Und tatsächlich ist das bei uns auch mal der Fall. Es soll bitte eine Ausnahme bleiben. Aber das war wirklich, das war ein Transfer, wo ich sofort gedacht habe, boah, das ist natürlich eine richtige Hausnummer. Nicht nur, weil der performt hat, als er schon mal bei Dynamo gespielt hat, sondern wer sich jetzt seine Vita so ein bisschen durchgelesen hat, der hat gesehen, der ist auch in der letzten Saison regelmäßig in der zweiten Liga zum Einsatz gekommen. Ich glaube, 25 Zweitligaspiele für Karlsruhe. Und der kann auf der linken Seite richtig Ballett machen, offensiv wie defensiv. Und von Pipo Heise verspreche ich mir also wirklich sehr, sehr viel. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass sowohl Trainer als auch Sportdirektor gesagt haben, wir werden uns nicht festlegen auf eine Taktik und die Spieler danach holen, verpflichten oder einsetzen, sondern wir werden die Taktik nach dem vorhandenen Spielerpotenzial oder Personal richten. Und das ist zum Beispiel im Fall von Tom Zimmerschied zu sehen gewesen. Also Thomas Brendel hat gesagt, wäre Zimmer fit, hätten wir mit Sicherheit auch mal ein 4-4-2-System probiert oder ein 4-3-3. Aber dadurch, dass das nicht vorhanden ist, dieser Außenbahnspieler, haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Dreierkette und brauchen dann links und rechts Spieler, die die komplette Schiene beackern können. Und dafür ist ein Pipo Heise ja perfekt.
Ja, Pipo, schön, dass du wieder da bist. Du fährst gerade die Tour de France noch? Ihr habt irgendwie auf dem Ergometer geschwätzt.
Richtig, richtig. Ich war gerade noch auf dem Fahrrad eine halbe Stunde und bin kaputt. War heute ein anstrengender Tag.
Wie ist es, wieder zurück zu sein an der Stätte, wo du schon mal vor 5 Jahren gewesen bist?
Sehr schön. Das Schöne ist auf jeden Fall, dass ich mich auskenne, dass ich leider nur noch 3 Leute kenne aus dem Verein. Aber darüber habe ich mich sehr gefreut, dass die Jungs da sind und mich wieder herzlich aufgenommen haben. Und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl.
Wobei auskennen, das hier kennst du noch nicht?
Das kenne ich noch nicht. Ich war echt sehr, sehr positiv überrascht, wie ich Dynamo hier aufgefunden habe. Das ist schon unglaublich, was hier entstanden ist.
Wahnsinn, oder? Also das Trainingsgelände kann auf jeden Fall mithalten mit den Trainingsgeländen, die du zuletzt auch gesehen hast.
Ja, sogar, ich würde sogar sagen, toppen.
Was hat den Ausschlag gegeben? Ich habe in der Pressemitteilung gelesen, du hast Dynamo auch immer ein bisschen verfolgt. Das macht man ja dann sicherlich auch ein bisschen mit den Ex-Vereinen. Und bist du immer im losen Kontakt geblieben?
Nee, das nicht. Ich hatte aber permanent immer irgendwie mit den Jungs Kontakt. Ne? Durch die Ligaspiele verliert man sich ja nicht aus den Augen. Man beobachtet natürlich immer seine Ex-Vereine, wie es denen momentan geht, in welcher Liga die spielen. Und man leidet ja auch immer ein bisschen mit. Und jetzt freue ich mich einfach hier zu sein.
Und dann sagt einer, der 25 Spiele in der letzten Saison beim Karlsruher SC bestritten hat und damit auch ja fest in der zweiten Liga etabliert war. Ich gehe jetzt in die dritte Liga?
Ja, das war halt so, dass sobald du die 3 vorne hast, ist es gar nicht mehr so einfach. Es waren viele gerade auch schon mit Linksverteidigern besetzt. Und dann ist es nicht mehr so ganz so einfach, irgendwie Fuß zu fassen. Dann wollte ich natürlich nicht irgendwo hinwechseln. Das war mir das Wichtigste, weil ich ja auch irgendwie die Familie habe und habe dann gesagt, okay, das Einzige, was ich wirklich weit weg machen würde, wäre Dresden. Auf alles andere wäre ich jetzt nicht so heiß drauf, und weil ich halt hier alles kenne. Und so kam der Wechsel zustande.
Du siehst aber vollkommen austrainiert aus. Also die 3 davor sieht man nicht aus.
Das sieht nur so aus.
Nee. Was hast du dir vorgenommen für dein zweites Mal bei der SGD?
Ich würde maximal rausholen sportlich. Ne? Also für mich selber am besten jedes Spiel spielen und der Mannschaft, egal auf welche Art und Weise, irgendwie helfen, um Erfolg zu haben. Und das ist mein persönliches Ziel auf jeden Fall dieses Jahr.
Und die Flanken, so wie damals, sind immer noch gut?
Ja, das weiß ich nicht. Aber ich versuche einfach, das Beste wieder hinzubekommen. Ja.
Du hast gesagt, 3 Leute kennst du doch. Wer sind denn die 3?
Haupe, Kutschke und Leo.
Okay, nur immerhin.
Ja, die wichtigsten.
noch 2 im Team.
Nee, ist cool. Ich freue mich wirklich, hier zu sein.
Also ich sag dir ganz ehrlich, Tim, ich bin bei Rückholaktionen natürlich ein bisschen skeptisch, also weil nicht jede Rückholaktion gut gelaufen ist in den letzten Jahren. Aber wenn du natürlich so zurückdenkst, dann bin ich auch wieder bei dir, was Philipp Heise hier geleistet hat, dann war der auch damals in seiner ersten Zeit hier in Dresden einer der stärksten. Der hat wirklich für sensationelle Flanken auch gesorgt. Also ich fand gerade sein Offensivspiel richtig stark. Und er hat ja nun in den letzten Jahren wirklich zweite Liga gespielt, hat in England gespielt, hat Erfahrung gesammelt und ist mit 33 Jahren auch noch nicht zum alten Holz gehörend.
Das kommt, ist ja bei jedem unterschiedlich, wie man sich zum jeweiligen Alter gehörend, also quasi fühlt und auch präsentiert. Und bei Philipp Heise, natürlich muss man vorsichtig sein, aber der macht einen absolut fitten, durchtrainierten Eindruck. Ich hoffe, dass er relativ schnell jetzt den Rückstand aufholen kann und dann auch Gas geben kann. Aber wie gesagt, gerade weil es auch ein Linksbeiner ist, gerade weil er also eine unheimliche Dynamik und Zug nach vorne mitbringt, der ist ja teilweise offensiv sogar stärker als defensiv und eben was auch seine Flanken und sicherlich auch ab und zu mal die Standards betrifft, das kann so ein, ich will ja fast sagen, Unterschiedsspieler werden.
Der Knackpunkt ist für mich gar nicht mal zwingend dieser Rückholeffekt, sondern die Vorsaison. Wenn man sich die Bilanz anguckt, das hat der Tim, du hast das gerade gesagt, der hat halt der vergangene Saison fast jedes Spiel gemacht und war da auch unumstrittener Stammspieler in Karlsruhe. Warum verlängern die den Vertrag nicht? So genau kann man das ja hier aus der Ferne auch nicht verfolgen. Insofern umso besser, dass Dynamo sich den geholt hat, weil das, ich sag mal, wirtschaftliche Risiko ja offenbar auch überschaubar ist, ablösefrei und bringt halt einen immensen Erfahrungsschatz mit. In dem Fall, Jens, weil du das Thema Rückholaktion angesprochen hast, sehe ich das noch euphorischer als den Fall da ferner. Da könnte es vielleicht Tatsache hängen, wobei die ersten Wochen jetzt, glaube ich, auch einen ganz guten Eindruck machen. Also beides zwei richtig gute Transfers, die in einer jungen, aufstrebenden Mannschaft auch ein bisschen Erfahrung und, sag mal, auch Stabilität bringen könnten.
Ja, und trotzdem, es gibt ja doch den einen oder anderen, der sagt, na Mensch, schon die nächste Rückholaktion, da ferner, jetzt heißer. Manch einer sagt, dann holen sie Dedic wieder zurück. Wie kreativ ist denn das, immer nur Spieler zurückzuholen? Könnt ihr das verstehen oder sagt ihr, nee, man muss da jeden Fall für sich betrachten und sagen, okay, wenn die Qualität für Dynamo noch so gut ist, dann kann man auch einen Spieler zurückholen.
Naja, ich würde auf alle Fälle sagen, natürlich musst du jeden Spieler da einzeln betrachten. Aber Fakt ist, wenn du eben auf links außen oder im Sturm Bedarf hast und es bieten sich Spieler an, von denen du weißt, dass die schon mal für Dynamo geliefert haben, dass die wissen, wie das Konstrukt Dynamo Dresden funktioniert, dann sehe ich da kein Problem darin, zumal ja dann irgendwo auch noch dazu kommt, dass es ja genügend Fälle gibt, wo es geklappt hat. Also ich denke nur an Stefan Kutschke oder an Niklas Hauptmann.
Die kannten aber Dresden, die waren hier aus der Region und die waren hier gesettelt. Da war es eigentlich fast logisch, dass es bei denen klappt.
Ja, das mag sein, aber es gibt auch für Spieler, die jetzt nicht unbedingt aus Dresden und der Umgebung kommen, generell gibt es Vereine, wo es bei gewissen Spielern einfach nicht funktioniert. Das hat nicht mal was nur mit Dynamo Dresden zu tun. Es gibt garantiert auch viele andere Beispiele, wo ein Top-Spieler nach dem Wechsel einfach nicht funktioniert hat. Das mag an Befindlichkeiten liegen, das mag vielleicht am Trainer liegen, der dann nicht so den Spieler zur Performung kriegt oder nicht so unterstützt. Da gibt es viele Möglichkeiten und per se zu sagen, na, Rückholaktionen, von denen halte ich nicht viel. Also da bin ich anderer Meinung.
Na, wenn wir jetzt noch Robert Andrich zurückholen, wäre ich happy. Also dann würde ich sagen, okay, das können wir gerne machen.
Tim Tedding ist seit gestern wieder frei. Das ist aber jetzt nur ein Spaß. Also da sind wir uns einig, das wird nicht passieren.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann auch schnell zu Ende gegangen, oder? Mit Knipping und Sandhausen.
Ist erstaunlich, was die in Sandhausen da machen. Die ködern ja wirklich gute Spieler mit Langfristverträgen und lassen die, da ist ja Knipping nicht der einzige Fall, dann teilweise wirklich extrem schnell wieder fallen. Da muss man sich wirklich fragen, wie die das finanziell gestemmt kriegen, weil das geht richtig ins Geld. Und wenn du dann zwei Drittel dieser Finanzen quasi in den Wind schießt, Hut ab, das sollte eigentlich auch einer Mannschaft wie Sandhausen richtig wehtun. Aber offensichtlich kriegen sie es irgendwie hin.
Und Sandhausen, also Tinus Sandhausen, die sind ja auch gut aufgestellt, was das Finanzielle betrifft. Und ich finde auch den Kader, also den kann man sich durchaus angucken. Aber nur Namen schießen halt dann auch nicht nur Tore und tragen dann zum Aufstieg bei. Das haben die letzten Jahre eben auch bewiesen. Weil wir gerade bei den ehemaligen Dynamos sind, dann will ich vielleicht gleich nochmal drei Namen ansprechen. Zum Beispiel Andy Goya, der wird ja jetzt wahrscheinlich bald wieder hier in der Region aufschlagen.
Sieht so aus, zumindest darf er sich mit Genehmigung von Altklinike, wo er ja noch Vertrag bis nächstes Jahr hat, fit halten.
Ist noch nicht alles unter Dach und Fach, habe ich jetzt gehört irgendwie.
Also soweit ich den Stand hatte, am Sonntag war es noch nicht ganz. Es wird in diese Richtung gehen. Die Gastspielgenehmigung für das Testspiel gegen Dynamo, die hat dann Altklinike doch nicht rausgerückt. Deswegen war er bei dem Spiel nicht dabei. Hat aber in der Woche ja schon zwei Tests für Freitag mitgemacht und ich denke mal, das wird in diese Richtung gehen, zumal Altklinik ja wohl schon die Trennung mehr oder weniger bekannt gemacht hat. Da geht es jetzt wahrscheinlich nur noch um Formalien, vielleicht auch um ein bisschen Geld. Wir hatten das ja dargestellt, dass er offensichtlich seinen Lebensmittelpunkt eher in Dresden sieht, weil da auch seine Frau arbeitet. Und Freital am Stadtrand von Dresden ist ja nur ein Katzensprung bis dahin. Gibt angeblich auch sogar schon ein Jobangebot für ihn von Freital organisiert. Also die Richtung stimmt auf alle Fälle.
Ja, Freital will auch nicht in der Oberliga bleiben. Also was die sich dort auch hingestellt haben mit dem Stadion, mit diesem Stadionkomplex dort, also das soll jetzt nicht dauerhafter Zustand Oberliga bleiben.
Absolut eindrucksvoll. Also dieser Tribünenkomplex mit allem drum und dran, das hat richtig Spaß gemacht. Da sind die richtig dabei, was auf die Beine zu stellen. Und tatsächlich wird da nicht nur gemunkelt, dass Freital schon sehr wohl die Regionalliga im Blick hat, jetzt auch noch das Stadion, was Gästebereich und Sicherheit betrifft, noch aufgerüstet werden soll. Ich denke schon, wenn man sich da einig ist, und Freital ist ja auch nicht eine ganz kleine Stadt, könnte das tatsächlich in die Richtung gehen und würde natürlich auch Dynamo wieder ganz andere Möglichkeiten bieten, was gerade Spieleraustausch und Ausleihen etc. pp. Betrifft.
Wobei, da kommt ja dann in der nächsten Saison auch die zweite Mannschaft zum Zuge.
Unbestritten, aber es gibt ja sicherlich auch Spieler, die du verpflichtest, wenn ich nur an Oliver Battista Meyer denke, zum Beispiel, die eben dieses Alter für die zweite Mannschaft nicht mehr haben und trotzdem höherklassig nochmal sich weiterbilden sollen oder Spielpraxis sammeln. Also da kann es zusätzlich zu der U23, die ich für ganz, ganz wichtig halte, nicht verkehrt sein, wenn man so ein im Eishockey heißt es Kooperationspartner dann noch hat.
Und dann, Tino, ich beobachte, dass die letzten Wochen Amo Arslan, das mit Essen klappt noch nicht so richtig. Er ist ja vertraglich noch beim ersten FC Magdeburg gebunden. Jetzt hat sich auch sein Berater geäußert. Das zieht sich bei ihm auch. Er ist ja wirklich ein feiner Kerl und man würde ihm eigentlich auch einen neuen Verein wünschen, wo er auch endlich spielen kann, wo er wieder das zeigen kann, was er drauf gehabt hat, was er in seiner ersten Zeit bei Dynamo gezeigt hat.
Das ist eine ganz, ganz krasse Personalie, finde ich, und zeigt wieder mal, wie schnell es im Fußball halt auch wirklich gehen kann. Also generell im Leistungssport, aber Fußball halt im Extrem vor einer Saison, vor einem Jahr. In Dresden halt gefeiert. Er wäre am liebsten ja auch, weiß ich nicht, ob er wirklich gerne geblieben wäre oder konnte oder musste, jedenfalls einen längerfristigen Vertrag in Magdeburg unterschrieben. Und da hat es ja offenbar von Anfang an nicht so richtig funktioniert. Da sind wir wieder an dem Punkt, den Spieler muss sich halt irgendwie auch wohlfühlen. Und am Ende ging in dem halben Jahr Magdeburg so viel kaputt, vielleicht auch an Spielstruktur bei Arslan selber, dass es dann eben in Dresden in der ganzen Rückrunde auch nicht funktioniert hat. Wobei da wahrscheinlich auch ein paar Dynamo-Faktoren dazu kamen. Jetzt sitzt er da in Magdeburg, hat ja auch ein paar klare Aussagen auch getätigt. Jetzt hat der Sportchef von Magdeburg eben so ein paar klare Aussagen getätigt. Ne? Das ist jetzt ja wie ein bisschen wie auf dem Basar, kommt es mir jetzt vor. Irgendwie, wer verzichtet aufs meiste Geld und welcher Verein findet sich, der vielleicht noch eine Art Ablöse bezahlen will? Ganz, ganz schwierig.
Das ist tatsächlich schwierig und am Ende geht es, können wir ja so klar sagen, dann schon irgendwo ums Geld. Ich will Amo Arslan überhaupt nicht nachsagen, dass er irgendwie geldgierig ist. Aber klar ist, in dem Alter, in dem er ist, muss er natürlich auch logischerweise an seine Zukunft denken. Der wird nicht mehr viele Jahre auf diesem Niveau spielen können. Und der kriegt halt noch vertraglich zugesicherte 800.000 Euro, wie sie im Raum stehen. Würde ja da auf eine Menge verzichten, laut des Beraters, sogar auf die Hälfte des ihm zustehenden Gehalts. Magdeburg ist aber nicht bereit, selbst das zu zahlen, hat wohl noch ein deutlich geringeres Angebot gemacht. Was ich dann wieder nicht nachvollziehen kann, weil eins ist doch klar, Amo Arslan wird Stand jetzt nicht mehr für die Profis spielen, muss er sogar schon bei der zweiten Mannschaft mittrainieren. Das Geld ist ja dann quasi auch verbraten für Magdeburg. Warum sagen sie nicht, okay, dann einigen wir uns, dann ist zumindest noch ein Stückchen des Gehaltes, was er bis 2026 kriegt, dann noch gerettet. Weil im schlimmsten Fall auch das wäre dann für mich durchaus nachvollziehbar, obwohl sportlich eine Katastrophe wäre, sitzt Amo Arslan das aus und kassiert jeden Monat die Kohle.
Schwer vorstellbar. Also, weil der Junge will ja spielen. Und der muss ja spielen. So.
Ja, der muss spielen, der will spielen, aber der muss auch das Geld mitnehmen.
Ohne Frage. Also ich schiebe ihm da den schwarzen Peter nicht zu, weil ich eben auch sehe, dass er natürlich jetzt nicht mehr in dem Fußballalter ist. Bei einem 20-Jährigen würde man sagen, naja, komm, du wirst schon noch dein Geld einspielen. Aber er ist halt wirklich jetzt schon im reiferen Fußballalter und man muss sagen, möglicherweise war auch dieser Magdeburg-Vertrag sein Königsvertrag. Also muss ja sehen, wie er den abgeschlossen hat nach dieser tollen Saison bei Dynamo Dresden.
Den Vertrag hat er sich bei Dynamo redlich erspielt und erschossen.
Und ihr Unterschied zum SV Sandhausen im Vergleich zum ersten FC Magdeburg, da sagt man halt zu Knipping Tschüss, ne? Und da wird er entsprechend finanziell versüßt werden, denke ich. Und in Magdeburg geht das eben nicht so leicht.
Jan Jabakowski ist keine Überraschung, oder? Also, dass das hier in Dresden zu Ende gegangen ist, das hat man ja jetzt gleich nach dem Trainingsstart wurde das verkündet. Und dass er sich jetzt Energie Cottbus anschließt, auch das war keine Überraschung. Das war ja der Verein, wo es dann mit der Leihe funktioniert hat. Wahrscheinlich kommt er mit Pele Wollitz ganz gut klar.
Also so kompliziert wie das mit Magdeburg und Arslan ist, so eindeutig ist der Fall bei Jan Schabakowski und Cottbus. Da kann ich wirklich, glaube ich, sagen, dass für alle Beteiligten, für den Spieler und für die zwei Vereine eine Win-Win-Situation. Dresden wird froh sein, dass sie dieses Buch zuklappen können, denn das war ja dann doch mehr oder weniger ein großes Missverständnis. Und so hat Schabakowski was davon, hat Cottbus was davon und Dynamo ja irgendwo auch, weil sie den Spieler vom Gehalt haben. So ist das eben manchmal in dem Geschäft und deswegen absolut Haken dahinter und richtige Entscheidung.
Der kommt jetzt schon am zweiten Spieltag nach Dresden. Also ich kann mir vorstellen, was die Motivation betrifft, ist der jetzt sicherlich top motiviert, um es mit Pep Guardiola zu sagen.
Und wie sagt man so schön, der Fußball schreibt die verrücktesten Geschichten, 5 € ins Phrasenschwein. Es würde mich nicht wundern, wenn der dann gleich wieder trifft. Den. Was er mit Dynamo ja quasi überhaupt nicht geschafft hat.
Nee. Aber da hat er auch nicht viele Möglichkeiten gehabt. Der hat ja diese Halbzeit gegen Köln gehabt und dann hat ja Markus Anfang gemeint, okay, das reicht eben nicht.
Und das hat er zu Recht so gemeint.
Eine andere Sache, weil wir einen Torhüter schon dabei haben. Wie siehst du die Torhütersituation bei Dynamo? Wir haben 2 Torhüter. Was ist mit dem dritten?
Der dritte wird ja momentan gesucht. Es ist ja wohl auch gerade einer zum Probetraining da, wobei Thomas Stamm gesagt hat, dass da noch keine Entscheidung gefallen ist. Offiziell heißt es laut Thomas Stamm, das ist ein offener Kampf und er will sich da noch nicht festlegen. Natürlich deutet einiges darauf hin, dass Tim Schreiber derjenige sein wird, der da jetzt schon die vermeintlich besseren Karten hat. Aber da bin ich selber mal gespannt, wie sich das dann entwickelt und wie schnell Tim auch oder wer auch immer die Torhüter überhaupt in dieses neue Konstrukt reinkommen und dann, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, von hinten dieser Mannschaft das Gefühl geben, da ist was Verlässliches im Tor, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, weil die Baustellen in der Mannschaft werden ohnehin noch eine ganze Weile uns beschäftigen, ehe das dann alles so läuft, wie es funktionieren soll. Da wäre ein souveräner Torhüter schon ganz, ganz wichtig und ich hoffe, das kriegen die hin.
Ja, du hast ja immer einen Blick als ehemaliger Torhüter auf die Torhüter. Ist dir jetzt schon was aufgefallen in den Testspielen, im Trainingslager?
Also ich muss mal sagen, vom Reflex beide eigentlich überzeugend. Da hat Tim wirklich also richtig ordentlich zugelangt, die Strafraumbeherrschung. Da gibt es noch das eine oder andere Problem. Das wiederum wird sicherlich auch dann mit den neuen Mitspielern zusammenhängen und mit den Abläufen. Das muss ja dann so ein sogenanntes blindes Verständnis sein. Das ist völlig normal, abgesehen davon, dass ja gerade, wenn ich über meine Zeit nachdenke und das Thema Flanken, das ist ein ganz, ganz schwarzes, ist also tatsächlich alles nicht so einfach und wird seine Zeit dauern. Fakt ist, dass Tim Schreiber auch noch sehr, sehr jung ist. Ja, mit seinen 23 Jahren hat er ja schon eine Entwicklung hingelegt, die ja wirklich erstaunlich ist. Und da wird es noch einiges an Entwicklungspotenzial geben. Und es wäre schön, wenn auf der Position vielleicht dann auch mal für die nächsten Jahre möglicherweise so eine gewisse Konstanz einzieht, wäre wünschenswert.
Eine Personalie würde ich noch ansprechen aus dem aktuellen Kader. Tino, von ganz hinten nach ganz vorn. Ihr habt Robin Meissner jetzt so ein bisschen zum Gewinner der bisherigen Vorbereitung gemacht.
Naja, einfach mal gemessen da, wo er herkam, also aus der Vorsaison, wo er es ja dann manchmal nicht mal mehr Joker war. Scheint er ja jetzt zumindest nach der Hälfte der Vorbereitung, nach den 3 Wochen, eine Art Gewinner zu sein. Gehört er am Samstag zu dieser vermeintlichen A11 und trifft. Ne? Ich meine, er hat das danach richtig eingeordnet. Es ist nur ein Testspiel und er fühlt sich jetzt auch nicht zwingend als Stammspieler. Aber Tore tun jedem gut und vor allen Dingen Stürmern. Und unabhängig, sag mal, von dem Zählbaren, dem Tor, scheint es sich ja mit Christoph der Ferner da auch ganz gut ergänzt zu haben. Und ich glaube, dass Robin Meissner in der vergangenen Saison verschenkt war und auch deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, vielleicht auch bleiben musste, weil er falsch eingesetzt war, das ist ja unbestritten. Und von daher ist da Potenzial, was jetzt einfach freigelegt werden muss. Insofern ist das vielleicht auch wenig überraschend, dass er jetzt vielleicht auch Stammspieler wird in der neuen Saison.
Da kommen für mich 2 entscheidende Aspekte dazu. Zum einen ist Robin Meissner jemand, der Zuspruch braucht, der also das Vertrauen des Trainers spüren muss. Ich glaube, da war es ganz wichtig für ihn, dass er da mit Thomas Stamm jemand gekriegt hat, der das, glaube ich, sehr, sehr gut verkörpert. Und zum anderen finde ich, dass in dieser Dreierkombination der Ferner, Kutschke, Meissner, der Robin Meissner derjenige ist, der den Unterschied ausmacht. Der ist für mich der beweglichste, der agilste, auch technisch stark. Da Ferner und Kutschke sind ja ähnliche Stürmertypen. Und wer von den beiden, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die spielen mit einer Doppelspitze, was mir auch gegen Berlin wirklich gut gefallen hat, müsste man sehen, ob dann da Ferner oder Kutschke dann in dieser Position sind. Auf jeden Fall hat Robin Meissner gesagt, dass er es also tatsächlich sehr liebt, so ein bisschen um diese hohe Sturmkante rumzuwuseln. Links, rechts, vorne, hinten. Also da scheint er tatsächlich aufzublühen. Ich würde mir wünschen, dass er in dieser Position spielen darf, weil auf Außen fand ich ihn, das hat ja auch Markus Anfang ab und zu versucht, nicht so wirkungsvoll. Das ist ein Zentrumspieler.
Tim, wir brauchen alle Zuspruch. Jeder braucht Zuspruch.
Natürlich. Also.
Der Kollege Tino Meyer will sich heute festlegen, wie viele Tore Robin Meissner macht. Wenn wir jetzt schon ihn mal direkt ansprechen, hast ja neulich gesagt, du willst dich irgendwann in der Saison vorbereiten. Also ganz so lange hast du jetzt nicht mehr Zeit. Also.
Nee, es passt heute, oder?
Ja.
13.
13. 13 Tore in der dritten Liga oder zählen wir den Sachsenpokal mit dazu? Dann wäre es schon wieder lausig.
Nee, wir nehmen nur reine Drittligatore. Es zählt weder der DFB-Pokal noch der Sachsenpokal dazu. Und auch ausdrücklich nicht das Testspiel vom Samstag gegen Viktoria Berlin.
Okay. Gibt es Einsätze? Und gibt es irgendwelche Dinge, die du da jetzt mit reinbringst in das Ganze? Oder überfalle ich dich damit jetzt zu sehr?
Nee, ich weiß ja nicht, wie laufbereit du schon wieder bist.
Ist war so klar.
Warum muss ich denn jetzt dagegen setzen? Ich muss da jetzt hier nicht das Opfer spielen. Ich habe da auch gar nicht gesagt, dass Robin Meissner nicht 13 Tore schießt. Also was hat denn das mit mir zu tun? Du kannst ja jetzt einfach sagen, okay, wenn er nicht 13 Tore erzielt, kochst du oder läufst für den Weltfrieden, keine Ahnung. Aber das muss ja jetzt nicht direkt was mit mir zu tun haben.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Dann läuft Tino einfach im Marathon und lacht sich ins Fäustchen, weil das macht er mit links. Ja,
das ist für ihn gerne schwer. Da lassen wir uns noch was einfallen. Vielleicht fragen wir auch da mal ein bisschen die Community, was die sich da denken könnten. Und da kommen bestimmt schöne Einsätze zustande. Kommen wir noch mal zum Saisonstart, kommen wir noch mal zum Spielplan. Auftakt bei Viktoria Köln. Natürlich für David Kubata, für den Neuzugang ein besonderes Spiel. Kehrt gleich zurück. Wir haben uns mit ihm unterhalten. Wie hast du den neuen Spielplan aufgenommen? Schön? Endlich mal wieder zurück?
Ja, endlich mal wieder. Zurück ist gut. Ist ja jetzt nicht so lange her, dass ich aus Köln gekommen bin. Klar freue ich mich, dass es so schnell kommt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Natürlich umso schöner für mich, dass es in Köln ist, weil ich jetzt doch 3 schöne Jahre dort verbracht habe. Eigentlich nur Vorfreude.
Tauscht man dann sicherlich auch die ein oder andere Nachricht aus. Mensch, David, es ging aber schneller als gedacht mit der Rückkehr.
Ja, absolut. Schon bevor er rauskam, habe ich schon Nachrichten bekommen. Von wegen, sehen wir uns schneller wieder als gedacht. War erstmal verwundert, wovon die Rede ist. Habe ich dann erst eine Stunde später den Spielplan gesehen und dann natürlich sehr gefreut.
Kannst du ja jetzt dem Trainer auch schon Hinweise geben? Also bist du sicherlich ein gefragter Mann.
Ja, ich probiere das weiterzugeben, was ich noch weiß. Klar sind es noch 3-4 Wochen bis zum Spiel. Da werden sie auch noch den einen oder anderen taktischen Griff machen. Aber das, was ich weiß und weitergeben kann, werde ich bestimmt tun.
Wie waren die ersten Tage als Spieler von Dynamo Dresden?
Ja, ins Trainingslager nachgereist. Wie so ein Trainingslager ist, anstrengend, lange Tage. Testspiel gehabt, kurz reingekommen, sehr gefreut, dass ich mein Debüt geben konnte. Wird schon.
Was nimmst du dir vor hier für deine nächste Station für Dynamo Dresden? Was haben dir die Verantwortlichen gesagt? Was kannst du hier erwarten?
Ja, in erster Linie möchte ich mich natürlich als Spieler weiterentwickeln. Das ist das Wichtigste. Ich bin ein junger Spieler, habe jetzt die letzten beiden Jahre meine ersten Erfahrungen vor allem in der dritten Liga gesammelt und will einfach daran anknüpfen. Dresden ist ein großer Verein, in der dritten Liga einer der größten Vereine, wenn nicht der größte Verein. Ist ein Riesenprivileg für den Verein, spielen zu dürfen. Aber natürlich will man sich auch menschlich weiterentwickeln. Ich bin das erste Mal jetzt weiter weg von meiner Familie, von meinem gewöhnlichen Umfeld. Und das verändert einen dann ja schon auf irgendeine Art und Weise. Und das möchte ich so wahrnehmen.
Hast du schon ein bisschen was mitbekommen? Weil ging ja klar ins Trainingslager.
Noch gar nichts. Im Hotel bin ich noch. Das war jetzt noch nicht so an erster Stelle. Ich war noch schnell zu Hause, habe meine Sachen geholt, weil alles so schnell ging. Aber ja, ich nehme mir auf jeden Fall vor, mit dem einen oder anderen Mannschaftskollegen, der kann mir mal die Stadt zeigen, ein paar Restaurants zeigen und dann wird das schon.
Ich kann dir verraten, also Dresden kann mit Köln ansatzweise mithalten. Also
habe ich schon gehört, ja.
Sagt David Kubata. Tim, verrat uns, wie siehst du diesen Auftakt bei Viktoria Köln?
Naja, generell sind Auftaktspiele immer irgendwie Wunderdinge und Wundertüten, wo du nicht so richtig weißt, wo du stehst. Dazu kommt jetzt, dass es in Köln wohl einen ziemlichen Umbruch gegeben haben soll. Die müssen wohl finanziell den Gürtel deutlich enger schnallen, haben einige Spieler wohl abgegeben. Wobei wir ja auch schon erlebt haben, dass gerade Mannschaften, von denen man denkt, na, die fangen quasi bei Null an, dann plötzlich über sich hinauswachsen können. Also sich da festzulegen, boah, das finde ich ziemlich schwierig. Thomas Stamm hat es getan und hat gesagt, nee, Thomas Brendel, Entschuldigung, und hat gesagt, ganz klare Devise, wir wollen dort den ersten Auswärtssieg holen. Also wünschenswert wäre es allemal.
Und dann zu Hause, Freitagabend, Flutlichtspiel gegen Energie Cottbus.
Da weißt du, wo der Hammer hängt, und da weißt du zumindest jetzt schon, dass es das erste ausverkaufte Spiel sein wird. Also so weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, denn auch die Cottbusser werden mit Sicherheit das Gästekontingent ausschöpfen. Und das ist dann schon wieder so ein Moment, auf den man sich einfach freut, wo man nicht weiß, ob das spielerisch dann auf dem Feld schon so Schritt halten kann. Aber das Ganze drumherum, das Ambiente, dieses Gefühl, die Bude ist voll, ein geiles Derby-Stimmung von beiden Fanseiten, da freue ich mich jetzt ehrlich gesagt schon drauf. Wobei ja auch das schwer sein wird einzuschätzen, weil Cottbus ja dann mindestens genauso noch eine Wundertüte ist als Aufsteiger.
Aber die haben die Euphorie. Die Euphorie des Aufsteigers, deshalb ist immer ein bisschen tricky, wenn du am Anfang gegen so einen Aufsteiger spielst.
Ja, und wir wissen, was Aufsteiger in der dritten Liga reisen können, siehe letzte Saison. Also das ist wirklich eine heiße Kiste, da sehe ich auch Dynamo nicht zwingend. Klar, sie spielen zu Hause, aber jetzt per se zu sagen, der ganz klare Favorit, gerade am zweiten Spieltag, würde ich nicht sagen.
Derbywochen sind das dann, ne?
Das ist allerdings wahr, ist schon kurios. Ne? In den ersten 6 Spielen, glaube ich, alle Derbys weg.
Haben mit Stefan Kutschke auch darüber gesprochen, der sich den Spielplan offenbar auch angeschaut hat.
Als wir das letzte Mal gesprochen hatten, hast du erzählt, wie viel die Vorbereitung es ist. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz genau. Wie schaut denn jemand wie du, der schon ein bisschen erfahren ist, auf so einen Tag, wenn der Spielplan veröffentlicht wird? Bist du da ganz eifrig, sagst, Mensch, dann geht's gegen die und gegen die, oder sagst du, wir müssen ja eh gegen jeden ran?
Das wäre so eine klassische Aussage. Nee, tatsächlich habe ich drauf gewartet, was passiert. Auch das erste Spiel war ich dann gespannt, weil es war klar, durch das Frauenspiel, dass wir mit dem Auswärtsspiel starten werden. Da war ich ja schon voller Vorfreude, was passiert. Es ist Viktoria Köln geworden und auch dann die Folgespiele, die kommen. Ich glaube, das ist ein ordentliches Programm mit viel, viel Derbywochen. Sagt ihr bestimmt, das sind eure Überschriften, die Derbywochen in Dresden haben begonnen. So kann ich mir eine Schlagzeile schon vorstellen. Aber nein, habe mich drauf gefreut. Also ich wäre jetzt nicht richtig, wenn ich sagen würde, ach nee, das ist mir egal, spielen müssen wir gegen jeden. Ja. Du schaust schon immer mal hin, was kommt denn jetzt wieder für ein Gegner, und jede Saison ist ja irgendwo neu.
Das ist jetzt unter die Journalisten gehen, wenn du jetzt hier schon die Überschriften für die Kollegen machst. Also.
Ja, verfolge ich jetzt auch schon eine Weile.
Aber der Heimauftakt ist natürlich, da weißt du, die Hütte wird voll sein. Weil das letzte Duell, wir haben vorhin geredet, gegen Cottbus hast du noch mitgemacht, damals in Cottbus.
Stimmt, wir haben es gerade drüber unterhalten, ich glaube 2-0, der Eile und Paco damals. Und ja, war eine schöne Zeit damals noch in Cottbus. Und von daher, ja, es war das letzte Duell 2000 und das war dann schon in der Rückrunde 15. Ne? 16, in der Rückrunde 15, 16, die Saison war es genau. Ja, das war das letzte Duell mit Cottbus.
Aber es geht dann wirklich, wie du es gerade gesagt hast, Schlag auf Schlag. Also Cottbus, dann geht es in Schacht, dann 6. Spieltag gleich Rostock. Also ich glaube so nach September wisst ihr auch ungefähr, wo er steht.
Das ist eine klassische Aussage. Ne? Irgendwann so nach 8 bis 10 Spielen, da weiß man dann, wo man steht. Also nochmal, ich glaube, 8 bis 10 Spiele in der Vergangenheit, wenn wir danach geguckt hätten, oder Hinrunde und so weiter, du musst es dann eh durchspielen. Ne? Alle Mannschaften haben sich irgendwo verändert, verstärkt und sind neue Leute dazugekommen. Deswegen ist ein Spielplan rausgekommen. Für mich war entscheidend, was ist so der erste Spieltag. Die Jungs freuen sich auch drauf und das ist das Wichtigste.
Jetzt verrat uns, ihr wisst gerade auch, glaube ich, was er tut und was er an so einem Tag wie heute dann gemacht hat.
Ja, wir haben früh ist dann immer nochmal Krafttraining in verschiedenen Gruppen. Das ist dann reine Beinkraft, wo dann nur das Augenmerk drauf liegt, dass wir drin sind im Kraftraum und dann nachmittags raus. Also du weißt dann abends schon, was du gemacht hast. Deswegen jetzt gut essen, regenerieren, das ist gut. Wir haben Eistonne. Ich meine, hier ist alles da. Das muss jeder selber irgendwo Eigenverantwortung für sich selber auch einbringen, dass du dich verhältst wie ein Profi, nicht bloß leben wie einer oder verdienen wie einer, sondern du musst auch dich dem Ganzen das alles unterordnen. Und von daher weiß jeder Bescheid. Das machen die Jungs auch sehr gewissenhaft. Aber nach so einer Einheit wie jetzt freue ich mich dann auch zu Hause. Ich hoffe, nicht mehr so viel machen zu müssen. Ich glaube, meine Familie, die sind irgendwo bei einem Kindergeburtstag. Da werde ich es leider nicht mehr hinschaffen.
Ja, wir haben ja letzte Woche über den Spielplan gesprochen, Tino. Das ist schon in den ersten Wochen durchaus reizvoll. Also 3. Spieltag dann im Schacht, 6. Spieltag gegen Hansa Rostock.
Ich meine, habe ich letzte Woche gesagt, Viktoria Köln kann ein guter Gegner zum Auftakt sein, kann aber auch eben das ganze Gegenteil sein. Deswegen gefällt mir eigentlich die Herangehensweise von Thomas Brendel, der gesagt hat, wir wollen dort einen Auswärtssieg holen. Und ja, was wäre denn der Spielplan gewesen, wo wir gesagt hätten, das sind jetzt die ersten 3, 4 Spiele super, besser hätte es gar nicht kommen können. Die sind ja irgendwie alle schwierig in dieser dritten Liga. Und ich glaube, es wird auch in diesem Jahr so sein, jeder kann jeden schlagen. Von daher der Anspruch von Dynamo muss es sein, aus den ersten zwei Spielen 6 Punkte zu holen. Und dann gucken wir einfach mal, ob es jetzt wirklich 6 sind oder 4 oder 3 oder wie viel auch immer. Aber mit weniger sollte man nicht reingehen.
Schlussrunde, weil du Thomas Brendel jetzt gerade angesprochen hast. Tim, kommt jetzt nur noch ein Spieler, weil Ulf Kirsten hat doch im Trainingslager gesagt, es werden noch auf 2 Positionen Spieler gesucht. Jetzt ist Pipo Heise da. Wenn ich 2 minus 1 rechne, bleibt da nur noch einer.
Haben wir eigentlich auch so gedacht. Deswegen waren wir alle ein bisschen verwundert, als Thomas Brendel im gestern veröffentlichten Interview mit Liga3.de gesagt hat, 2 bis 3 Neuzugänge sollen noch kommen. Ich habe da auch ganz schnell nochmal nachgefragt. Er bezieht dann den dritten Torhüter mit ein. Da hätten wir jetzt also schon mal eine Position. Den Linksaußen, da haben wir gesagt, das wird dabei bleiben, gerade mit der Problematik Tom Zimmerschied. Und dann soll es so sein, dass man je nach Bedarf mal guckt, wie sich die Situation entwickelt. Ob man in den ersten Spielen oder vielleicht jetzt in den letzten Testspielen feststellt, noch irgendwo auf einer Position Handlungsbedarf zu haben und sich da einfach offen hält, dann nochmal reagieren zu können. Ich glaube, so kann man es wahrscheinlich am besten zusammenfassen, wie die 2 bis 3 Spieler, die da noch kommen sollen, jetzt quasi zu erklären sind.
Ist dann unterm Strich aber doch ein ziemlicher Umbruch, ne? Da sind wir bei also 11 bis 12, 9. Das ist jetzt mal eine halbe Mannschaft.
Das ist unbestritten. Also das muss man wirklich sagen. Und dann bleibt es auch abzuwarten, ob die Neuzugänge sowohl qualitativ als auch von der Gesamtsituation, was Druckbewältigung betrifft, dann dem standhalten können, was Dynamo verloren hat. Weil da sind wir uns alle einig, auch wenn sie es nicht geschafft haben. Da hat Dynamo Spieler verloren mit Paul Will oder Jakob Lewald oder auch Luca Herrmann, der übrigens heute bei Dynamo zu Besuch gewesen ist. Der kennt ja Thomas Stamm sehr gut. Beide haben miteinander in der U19 gearbeitet. Also das sind schon Hausnummern, die man erstmal ersetzen muss. Und da bin ich gespannt, ob die, die jetzt neu dazugekommen sind, tatsächlich diese Lücke über kurz oder lang schließen können.
Hashtag Skepsis?
Naja, ich sag mal so, es ist ja nicht verkehrt nach den Erfahrungen der letzten 2 Jahre, dass man als per se optimistisch denkender Mensch, der ich bin, erstmal sagt, naja, vielleicht sollte man auch mal ein bisschen vorsichtig rangehen. Und dann die Erwartung nach oben schrauben zu können, ist doch immer besser, als sie schon frühzeitig wieder begraben zu müssen.
Wollt ihr noch was zum neuen Ausweichtrikot sagen? Weil das ist ja letzte Woche auch gelauncht worden. Oder sagen wir, okay, das Ausweichtrikot. Es gibt ja ein Heimtrikot, ein Auswärtstrikot und das Ausweichtrikot. Ich glaube, das Ausweichtrikot wird relativ selten zum Einsatz kommen. Das Weinrote.
Ja, ist klassisch Weinrot. Und damit hat für Dynamo wahrscheinlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Ist ja laut Satzung auch irgendwo festgelegt. Da sind ja die Spielräume, wie wir in den letzten Jahren gelernt haben, auch relativ begrenzt. Ich finde es schön, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ja eine Weltsensation.
Nee, aber ja, wie gesagt, wir hatten auch schon beim Heimtrikot gesagt, dir da immer wieder was ganz Neues einfallen zu lassen. Und das Heimtrikot, das hältst du ja meistens sowieso immer klassisch. So, Tim, dann hören wir uns wieder, wenn die Saison im vollen Gange ist. Das war wieder sehr schön. Dein Hund ist ruhig geworden.
Den habe ich nach der ersten Bellattacke einfach mal ins Haus gesperrt. Der kotzt jetzt ganz schön ab und sitzt hinter der Glastüre und sagt, lass mich gefälligst raus.
Ja, jetzt ist seine Zeit gekommen. Tim, vielen Dank für deine Einschätzung. Tim Schlegel von den Kollegen der Bild. Danke dir.
Gerne, tschüss.
So, Tino, da sind wir durch. Da weisen wir nochmal drauf hin, dass wir am 30. Juli, das ist gar nicht mehr lange hin, gemeinsam mit unserem Exklusivpartner Radeberger auf der MS Gräfenkosel zugange sind.
Sehr richtig. Und habe ich dir schon erzählt, so sehr ich Baumärkte hasse, umso mehr liebe ich Schiffsfahrten. Am 30. Juli kommt also ganz viel zusammen. Also ich freue mich schon wirklich sehr, wenn wir da auf der Elbe unterwegs sind. Ich liebe Schifffahrten.
Ich mich auch. Also das wird wirklich schön und wir würden uns auch freuen, wenn ihr mit dabei seid. Die Infos zu den Tickets gibt es bei uns in den Shownotes, auch auf unserer Website, auch bei euch bei sächsische.de. Also einfach anklicken und dabei sein. Am 30. Juli unsere Saisonvorschau auf die 3. Liga. Tino, dann wünsche ich dir eine gepflegte weitere Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen frischen Ausgabe von Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast.
Jens, so machen wir das. Schwitze nicht so sehr und vergiss das Trinken nicht. Sehr wichtig in diesen,
ja, das stimmt.
In diesen heißen Tagen.
Prost.
Genau.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.